Ach ja, und dann bleibt noch die, die Gott hinzufügt oder so ähnlich. Pia Berghöfer alias Josephine Odenthal.
Den Witz werde ich nicht mehr los.
Also ich hätte persönlich gerne eine KI, die Unkraut zupft zu Hause. Das haben sie immer noch nicht gekriegt.
Aber und dann gut. Den Hund ausführen machst du noch selber, ne?
Ja, das super gerne. Aber dieses Unkraut zupfen, warum gibt es dafür nichts? Verstehe nicht.
2009 eine richtungsweisende Entscheidung. Sales und Revenue werden getrennt. Warum hat sich Meininger dafür entschieden?
Ja, sonst wäre ich heute schizophren.
Zum einen sind wir alle schon sehr lange in der Firma. Das muss man wirklich sagen. Also wir kennen uns halt auch und wir mögen uns halt auch.
Wir streiten uns auch, ne? Also nicht, dass du denkst, bei uns sind rosa Wolken da am Himmel und wir kommunizieren alle über Herzchen. Nein.
Ganz viele Leute denken immer noch, dass Kommunikation nur Reden ist und das Zuhören wird irgendwie vergessen.
Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Moin zusammen. Der zweite FIPS Junior Podcast findet dort statt, wo mit FIPS Senior schon mal einer aufgenommen wurde. Am Meininger Hotel Berlin Airport. Dabei ist eine eher stillere Begleiterin mit der Namensdeutung Gott fügt hinzu. Hauptsächlich geht es aber heute um eine gekrönte und eine schöne und ihren Weg durch insgesamt 35 Jahre Meininger Hotels. Wir sprechen über Sales und Revenue oder Revenue ohne Sales. Herzlich willkommen an Steffi Breitsprecher, Senior Director of Revenue and Distribution. Distribution, siehst du, da haben wir es wieder. Sowie Isabel Kunert, Head of Distribution, Data and Payment Solutions bei den Meininger Hotels.
Dankeschön, hallo.
Ja, da haben wir wieder den Englisch-Profi, ne? Das ist immer wieder beeindruckend. Aber ich hab das ja mit Absicht aufgeschrieben, um mal zu gucken, ob ich das hinbekomme. Aber das geht ganz gut. Wie fühlt man sich denn so als Nachfolgerin von Thomas Hagemann?
Die Fußstapfen sind groß.
Allerdings.
Wir werden sehen.
Ich hatte jetzt gehofft, dass ihr sagt, ach nee, ich COO will ich nicht werden. Aber
wir hatten den Podcast tatsächlich gehört vor der Aufnahme und ich war begeistert, weil es so ein schöner, ruhiger, eine schöne, ruhige Unterhaltung war.
Ja, Thomas ist ja auch eher ruhig, aber hat viel zu erzählen gehabt. Spannende Geschichten. Ja. Sochi, kann ich mich erinnern. Und wenn ihr nochmal nach hinten guckt, das Leben des FIPS habt ihr schon bewundert. Steffi hat schon meine gute Schnuppe bewundert. Suchbild, könnte er da irgendwo sein?
Da. Ja, stimmt.
Ist er erst längst.
Ja. Guck mal, Thomas.
Thomas, hast du aufs Plakat geschrieben. Ja.
Siehst du, Thomas, herzliche Grüße an dich.
Wow.
Ich habe hier eine...
Gerahmt.
Fast gerahmt, das Leben des FIPS. Da habe ich vom guten alten FIPS, an dem 24 Folgen stattgefunden haben, mal so ein paar Eindrücke mitgenommen. Unter Thomas spielt Markus Mohler zum Beispiel Klavier hier im FIPS. Darunter säuft Sascha Dallich und festgefahren habe ich mich auch mal. Und die Dachluken habe ich noch neu gemacht und so weiter und so fort. Und ja, und dann oben noch zwei Urlaubseindrücke vom Königssee und vom anderen See. Meine Güte, wir waren an so vielen Seen. Vielleicht fällt es mir noch ein.
Sehr schön. Und wir haben jetzt das Privileg, im neuen FIPS zu sitzen.
Genau, das ist der also ich habe letzte Woche, ja, der ist gerade rausgekommen mit Bernd Fritzkes und Uwe Krohn zu Hause, den ersten im FIPS Junior gemacht. Und ihr seid jetzt die zweiten und der erste, der unterwegs stattfindet. Also auf jeden Fall wieder eine Premiere. Ach ja, und dann bleibt noch die Gott hinzufügt oder so ähnlich. Pia Berghöfer alias Josephine Odenthal.
Den Witz werde ich nicht mehr los.
Wie kam das zustande, liebe Fine?
Das kam zustande, weil wir den Podcast mit Thomas ganz am Anfang meiner Karriere von Meininger gemacht haben.
Ja.
Und meine liebe Kollegin Pia, ja eigentlich für PR zuständig, war erst alleine und ich dann sie jetzt unterstützen darf. Und deswegen hast du mich verwechselt.
Ja, ich hab's versaut
und
damals.
Seitdem gibt's diesen Running Gag.
Ja, den haben wir. Aber doch schön wieder eingebunden, oder?
Ja, schön eingebunden.
So, wir stehen also Meininger am Airport Berlin. Wie weit war der noch weg? 2 Kilometer Luftlinie irgendwie, ne? Der Airport?
Ungefähr.
Wir fangen mal an mit Steffi. Isabel guckt dir schockiert mich an. Geboren in Perleberg, in der Prignitz, ne?
Genau.
In der Prignitz ist
in
richtig.
In der Prignitz, genau.
Gott sei Dank.
Gibt es übrigens sehr viele schöne Seen, solltest du mal
mit dem Camper. Ich weiß, ja, das, wir haben noch viel vor und viele Seen wollen uns noch sehen. Du bist mit 19 Jahren in die ganz weite Welt heraus, und zwar als Au-pair nach New York. Mhm. Wie kam die Unschuld aus der Prignitz auf diese Idee?
Ja, die Unschuld aus der Prignitz dachte sich nach dem Abi, bevor sie anfängt zu studieren, sie muss noch mal raus in die weite Welt. Und Au-pair war damals tatsächlich vor vielen Jahren die kostengünstigste Möglichkeit. Ne? Also so, deswegen habe ich gedacht, gut, machst du Au-pair, verdienst ein bisschen was. Und das ist New York. War, das wusste ich vorher eigentlich gar nicht. Also du bewirbst dich.
Okay.
Ja, und ich habe halt wirklich glückslos gezogen. Ne? Also vor Ort von New York, Manhattan, super Familie. Also besser hätte es mich nicht treffen können. Das war richtig, richtig schön. Mit 19? Boah, kann man machen.
Was hat dich denn an New York positiv und negativ beeindruckt?
Oh, du, wenn du 19 bist und vor Ewigkeiten nach New York gehst, da ist nicht viel negativ, ne? Also da ist alles größer, weiter, die Stadt war toll, da ist nichts negativ gewesen. Alles ist größer, ne? Also erstmal hier, wenn du aus Deutschland rauskommst und dann überhaupt generell auch noch heute nach Amerika oder in die USA, da ist halt alles, die Straßen sind breiter, die Läden sind größer, die Abfüllungen, Flaschen sind riesig. Hast jeden Tag irgendwie so, oh, boah, so einen Effekt. Und mit 19 ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Du siehst ja die Welt ganz anders. Du hast ja, ist ja alles positiv. Also es war alles schön. Also negativ muss ich sagen, gar nichts weiter. Nee. Also so rückblickend sowieso nicht. Nee.
So gut. Wie lange braucht man von New York City, bis man ein bisschen draußen ist, dass man ein bisschen in der Landschaft ist?
Es war halt ein Vorort. Ich glaube, du bist halt mit dem Zug, das ist so ähnlich eine Stunde mit dem Schnellzug bis Grand Central. Mhm. Die sind ja da auch alles, ganz die Anbindung, Amerikaner händeln Entfernungen ganz anders als wir hier in Deutschland. Da fährst du mal zum Kaffee 4 Stunden zur Tante. Da bist du super schnell von links nach rechts und also wir sind dann halt tatsächlich, ich habe auch so einen Trip dann gemacht mit so einem Camper, bloß mit ganz vielen dann. Und entweder du hast Stadt oder du hast Natur, ne? Also da ist nicht, es ist alles extrem. Du hast nicht so diese Zwischenvororte, sondern Stadt, nichts, Natur. Also die Amerikaner leben tatsächlich ihre Superlative in jede Richtung.
Dann ging es zurück 1998 nach Stralsund.
Ja, ja.
War New York der Startschuss für dein BWL-Studium an der Hochschule, dortigen Hochschule mit den Schwerpunkten Tourismus und Marketing?
Naja, ich bin da nicht der Typ, der sich so mal so reinlebt und dann irgendwie was entscheidet. Ich wusste schon nach dem Abi, dass ich studieren möchte in Stralsund, weil das war eine der wenigen Fachhochschulen, die Tourismuswirtschaft angeboten hat. Mit dem Schwerpunkt Marketing und Tourismus, also klassisches BWL-Diplomstudium gewesen, und hatte mich dann halt auch vorher schon beworben und habe quasi diese Auszeit, Au-pair war wirklich als Auszeit gedacht. Ich wusste, dass ich da schon anfange an der Fachhochschule.
Perfekt genutzt.
Ja, genau. Das war für mich so, ja, jetzt nochmal ein Jahr Spaß und dann BWL-Studium.
Das Revenue Management damals ein Nebenfach war, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Es war vorher nicht mal auf der Liste drauf, ne? Also du hast damals nicht angefangen BWL-Studium und dann sagst du, ja, der macht Revenue Management, sondern ich hatte einen super tollen Tourismusprofessor, der das halt als Nebenfach angeboten hat. Und dann war es halt aber wirklich alles noch Richtung Airline, da war Hotellerie, ich meine, das war 98, 99. Also schon eine Weile her, da war das alles gar nicht noch gar nicht so verankert im Tourismus oder Hotellerie. Wenn wir über Hotelmanagement damals in den Vorlesungen gesprochen haben, das war alles sehr, sehr klassisch, klassische Hotellerie, klassisches Marketing eher und Sales. Da hat Revenue überhaupt noch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Also zumindest nicht an der FH in Stralsund, 98. Aber die Zeiten haben sich geändert. Ne?
1998,
oh,
ja.
Yo.
Mein Gott. Also mag man gar nicht drüber nachdenken. Warst du da schon geboren, Fine?
Ja, 4 Jahre.
Super, danke. Das
war eigentlich gar keine ernsthafte Frage, aber guck mal an, das ist so. Na, ist auch klar, wenn ihr was zu sagen habt, ne, Isabel, dürft ihr euch was sagen. Habt ihr eigentlich gewusst, die Gekrönte und die Schöne?
Was? Wie? Wer ist gekrönt?
Du bist gekrönt, das ist eine Namensdeutung.
Ja. Ach so, wirklich?
Ja.
Deswegen habe ich auf dich gezeigt, bei den Gekrönten.
Du bist die Gekrönte, so. Du hast das Krönchen auf.
Ach so,
und Isabel, gut, Bell, die Schöne war wohl nicht so bekannt. Aber Gekrönte kanntest du tatsächlich nicht.
Wusste nicht, dass ich gekrönt bin.
Und deine Deutung kanntest du aber.
Wow, Kann ich ja. Make my day?
Gut, wir können Schluss machen.
Genau, super. War schön.
Danke.
Die gekrönte von Revenue und Distribution. Das ist auch für dich einfacher zu sagen.
Die gekrönte und die schöne von Revenue und Distribution.
Ich möchte in Zukunft immer so vorstellen.
Ich brauche schon Titel.
Geh mal gleich, genau. Geh mal gleich ins LinkedIn-Profil. Dann
genau.
Das ist
eine gute Idee.
Folgentitel finde ich gut.
So bescheiden finde ich auch.
Ja. Genau. Der Kreis schließt sich 2002 zu den USA als Produktmanagerin der CTS-Gruppen und Studienreisen. Was waren hier deine Aufgaben?
Das ist halt tatsächlich ein Tour-Operator, CTS. Und es war, also ich bin, ist halt in der Nähe von Bielefeld. Ja, die Stadt gibt es wirklich.
Ja, ja, Buxtehude auch.
Und ich habe da als Produktmanagerin angefangen und war halt klassisch dann für den Produkteinkauf zuständig, unter anderem auch Meininger. Habe ich damals dann eingekauft, habe die Produkte geschnürt.
Das war dann der erste Bezugspunkt?
Genau, das war der erste Bezugspunkt. Habe dann wirklich auch die ganzen Kataloggestaltungen gemacht, Texte geschrieben, Kalkulationen gemacht und dann auch direkt an Lehrer verkauft, diese Fahrten, die ich vorher da zusammengebastelt habe, für ganz viele Regionen, unter anderem halt auch Deutschland. Und das waren auch meine ersten Berührungspunkte mit Meininger. War eine super Zeit, also Reiseveranstalter sind tatsächlich tolle Arbeitgeber, muss man sagen, weil die sehr vielfältig sind. Ne? Du hast alles, du hast Flug, du hast Bahn, okay, du hast Zug, du hast Hoteleinkauf, du hast diese ganzen Attraktionen und das bündelst du halt alles. Und es war eine tolle Zeit. In Lemgo sitzen die ja.
Die Stadt gibt's auch.
Ja, die Stadt gibt's auch. Übrigens bei Bielefeld.
Buxtehude gibt's auch.
Das war eine tolle Zeit da. Also habe viel kennengelernt, unter anderem dann die ersten Berührungspunkte mit Meininger und der ganzen Hotellerie. Und dann, genau, nach 5 oder 6 Jahren hat es mich dann wieder Richtung Heimat gezogen, weil ich ja aus der Prignitz komme und bin dann aus familiären Gründen dann Richtung Berlin. Und gleichzeitig kam aber auch ein Angebot von Meininger und dann habe ich nicht Nein gesagt, weil ich mochte das Produkt halt unglaublich gerne schon damals. Und ich mag dieses ganze Klassenfahrten, Schülergruppen, Reisen. Und dann habe ich einfach die Chance ergriffen.
Im Januar 2007 begann deine Meininger-Ära.
Genau, also gestern quasi.
Ja.
Gestern 2007.
Hast du ja schon ein bisschen angedeutet, was dich an der jungen Hotelgruppe, damals jungen Hotelgruppe getriggert hat. Was war es noch?
Tatsächlich das Produkt und auch die Vision, ne? Also dieser Wachstumskurs, das waren damals 6 Hotels. Ich habe als Revenue- und Sales-Manager angefangen. Habe halt quasi mit einem weiteren Mitarbeiter haben wir das betreut. Und
ein Mitarbarbeiter, ein Azubi, 7 Hotels, 10 Millionen Verantwortung, Umsatzverantwortung. Finde ich ganz spannend, weil wir haben das hier nachher die Zahl nochmal, wie sich das so entwickelt hat. Sonst würde ich nicht so darauf, würde ich da nicht so drauf rumreiten.
3 in Berlin. 1 in London, 1 in Köln und 1 in München. Genau, es waren 6, definitiv, wollte gerade sagen.
6?
Es waren definitiv 6 Hotels. Und dann kam aber in dem Folgejahr, und deswegen glaube ich, wurde es damals auch, oder das war der Wunsch, dass es ausgebaut wird, weil der Expansionskurs halt sehr, sehr stark war. Dann kamen ja die Wiener Häuser, kamen als nächstes und dann ging es ja Schlag auf Schlag.
2009 eine richtungsweisende Entscheidung. Sales und Revenue werden getrennt. Warum hat sich Meininger dafür entschieden?
Ja, sonst wäre ich heute schizophren. Sales und Revenue. Naja, in der heutigen Welt kann man sich das nicht vorstellen, dass eine Person das macht. Es sei denn, du hast halt ein kleines Individualhotel, wo du das in Personalunion machst. Aber die Ausrichtung von Sales und Revenue gehen halt in komplett unterschiedliche Richtungen. Ne? Also das eine Sales ist Kundenbetreuung. Ganz andere Prämisse, Vertragswesen und ich meine Revenue Management und Distribution, die kümmern sich um ganz andere. Da liegt der Schwerpunkt auf was ganz anderes, ist Preisoptimierung. Und Preisoptimierung und Sales gehen manchmal nicht Hand in Hand, obwohl ich will die Sales-Leute, die sind schon alle sehr Commerce-gedriven, aber sagen wir mal so, der...
Commerce-gedriven, geil.
Ja, das ist ein schönes Wort, ne? Haben wir heute hier Ding löscht. Ist doch ein bisschen anders, muss man sagen. Und deswegen die Trennung, wir sind halt stark expandiert. Ne? Also ich glaube, wir hatten in der Zeit 5 bis 6 Hotelneueröffnungen pro Jahr und irgendwann, du musstest trennen. Und dann hatten wir tatsächlich oder die Entscheidung getroffen, dass wir auch jemanden reinholen, auch mit einem Sales-Netzwerk. Das ist super wichtig, Sales läuft alles über Verbindung. Und war halt für mich war klar, dass ich im Revenue bleibe. Aber dadurch kann ich das...
Warum?
Ja, es sind halt Zahlen. Ne? Zahlen sind schön. Ich mag den ganzen Bereich. Ist eine ganz andere Geschichte. Also ich mag Kunden, nichts gegen Kunden. Ich wollte gerade sagen. Kunden sind total schön, aber immer eigentlich. Aber es ist ein ganz anderer Jobinhalt. Ja. Ne? Also den ganzen Tag telefonieren. Ich rede gerne mit dir hier, Sascha, aber bin ja, auch froh, wenn ich nachher auch wieder vor meiner Excel-Tabelle sitze.
Ja, wir reden ja endlich mal zusammen. Ne? Wir sind ja schon so oft begegnet.
Ja, wir haben uns
aber
mal zugenickt.
Ja. Anerkennt.
Wir anerkennt, genau. Tiefsten Respekt vor der Arbeit des anderen.
Heute haben wir uns endlich umarmt schon mal. Mal gucken, wie es danach ist.
Ja, wir werden sehen.
2012, Februar, Kind bekommen. 13 Monate in die Elternzeit gegangen. Wie war die Pause vom beruflichen Leben für dich?
Hast du gerade Pause gesagt? Pause, ja.
Also, die Pause vom beruflichen Leben.
Genau, die Pause vom
beruflichen richtig ausgedrückt, oder?
Die Pause vom beruflichen Leben wurde abgelöst, nicht durch eine Pause, sondern durch eine andere Form von, nee, Arbeit ist es nicht, Kinder sind keine Arbeit. Also es ist aber eine andere Herausforderung. Also war ein schönes Jahr, aber ich war auch dann froh, als ich wieder zurück in den Beruf durfte. Nicht durfte, ich habe mich ja selber dafür entschieden. Ja. Also ich bin nach dem Jahr Elternzeit dann auch wieder Vollzeit eingestiegen ins Team. War nicht leicht, muss man sagen. Na, also so.
Inwiefern?
Vollzeitjob mit Team, mit starkem Expansionskurs und dann Mama von einem Einjährigen. Ich habe auch einen Ehemann, ohne meinen Mann hätte alles nicht funktioniert.
Klar, danke Ehemann.
Ja, danke Ehemann, definitiv. der hat mich da ganz, ganz doll unterstützt, aber Superwoman, nee.
Mhm. Also es wird viel diskutiert, wie der Staat Eltern und vor allem Mütter unterstützt. Wie fühltest du dich supported?
Ich glaube, da bin ich sehr pragmatisch.
Okay.
Ich habe meine Anträge eingereicht. Anträge ist nicht so mein Ding. Aber ja, Anträge eingereicht und dann guckst du. Kita-Platz war damals tatsächlich ein ziemliches Problem. Ich wusste bis 4 Wochen vor meinem Antritt wieder, wir wussten nicht, ob wir einen Kita-Platz haben. Mhm. Also da kriegst du schon, da geht dir der Hintern auf Grundeis. Mhm. Aber das hat alles gut nachher geklappt. Die Zeiten haben sich zum Glück geändert, muss man sagen. Also Kita-Plätze sind heute nicht mehr so das große Problem, hat zum Glück. Aber Staat, Unterstützung, ja, du brauchst halt ein Netzwerk, ne? Immer noch.
Ist ja auch richtig, also das ist ja gar kein Problem. Also alle schreien nach dem Staat. Ich finde das ja gut, wenn man es auch mal so löst.
Ja, nee, wir haben es alleine gelöst. Alleine mit Familie, ne?
Nach deiner Rückkehr 2013 wirst du zum Director of Revenue und Distribution.
Revenue und Distribution.
Distribution.
Das Revenue und das, was Isa macht.
Genau.
Die gekrönt, was die Gekrönte macht.
Genau, die Schöne. Die Schöne, Isa, die Schöne. Genau.
Ab Juli 2023 kam ein Senior davor. Schauen wir mal, was da so los war. Natürlich ab März 2020 die Pandemie. Wie habt ihr als Meininger und du als Mensch diese hinter dich gebracht?
Ja, ich freue mich drauf, wenn ich dann irgendwann mit 70 draußen im Garten sitze und rückblickend denke, wow, das war eine verrückte Zeit. Ja, du, mittlerweile, ich meine, geht ja uns allen so, ne? Du guckst, denkst, das ist 6 Jahre jetzt her, als es angefangen hat. Fühlt sich eigentlich manchmal an wie gestern, muss ich sagen.
Ja.
Und dann doch wieder nicht. Mhm. Ja, wie haben wir es überstanden? Wir haben es überstanden. Wir sitzen hier.
Gut sogar, ihr habt sogar neue Hotels gebaut währenddessen. Oh, wie hat man das denn hinbekommen? Marseille, Zürich zum Beispiel?
Ja, wir haben in der Zeit tatsächlich die Zeit genutzt und haben viele technische Projekte umgesetzt. Wir haben die Hotelneueröffnung gemacht. Ich glaube, was wir wirklich gut während der Pandemie gemacht haben, ist, wir waren immer vorbereitet. Wir haben halt immer gesagt, okay, wenn alles offen ist, dann wollen die Leute reisen. Und das war immer so die ganze Zeit das Mantra, was wir in der Firma hatten. Wir müssen startklar sein, wir müssen startklar sein. Wenn es losgeht, geht es wieder los. Und so war es nachher letztendlich auch. Also sobald die Leute reisen durften, haben sie halt auch gebucht. Aber es war eine sehr lehrreiche Zeit. Durch die vielen unterschiedlichen Märkte in jedem Land gibt es halt andere Regularien.
Mhm.
Also in Italien war was anderes los als in der Schweiz, was anderes los in Frankreich und in Belgien. Und du lernst halt auch super viel, ne, über andere Länder, über dein eigenes Land, welche Hilfen es da gab. Und ne, ich finde, wir haben es gut durch die Pandemie geschafft, muss ich sagen. Und auch Deutschland. Mögen zwar viele meckern, aber manche Länder waren da rigoroser, ne, in ihren Measurements, die die da gemacht haben. Und nee, da war Meininger wirklich ein sehr, sehr fairer Arbeitgeber. Mhm. Also war natürlich Leben am Limit, aber gut, wir waren alle am Limit.
Das wäre heute auch noch.
Ja, definitiv. Nee, alles gut.
Expansion hatten wir schon gesagt, war ab 2013 gefragt. Mhm. Welches von den neuen Hotels hat dich besonders beeindruckt, ohne dass du jetzt die anderen abwerten möchtest?
Ach Gott, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Lass mich einen Moment.
Endlich.
Lass mich überlegen mal. Ich habe noch nicht alle neue Hotels gesehen, aber ich mochte Bordeaux tatsächlich sehr, sehr gerne vom Look and Feel. Aber ich mag auch zum Beispiel unsere alten Häuser, zum Beispiel in Hamburg. Es gibt es schon ewig, mag ich trotzdem, liegt vielleicht auch in der Stadt. Hier in Berlin, in der Turmstraße, das Haus mag ich. Das Produkt entwickelt sich natürlich auch ständig weiter. Dann bist du auch gehypt über die neuen Ideen, die da kommen. Hab auch gehört, zum Beispiel die Schweizer Hotels sollen sehr, sehr schön sein vom Layout. Also ich habe gar kein richtiges Haus. Ich freue mich jetzt eigentlich auf Edinburgh als Stadt am meisten. Mhm. Ich habe das Haus auch in Barcelona schon gesehen. Das wird ganz toll werden. Nein, du entwickelst dich ja weiter. Weißt du, und selbst hier unser Hotel am Airport, wo wir gerade aufgucken, das wurde auch gerade renoviert und dann freust du dich einfach drüber. Ist klar, das Haus ist schon älter, aber du kommst rein und denkst dir so, hey, ja, es sind halt die neuen Farben. Es wurde super schön umgesetzt, ist familiär. Nö, ich habe eigentlich gar kein richtiges.
Gibt es bei dir eins, Isabel?
Ja. Ich habe gerade überlegt, ich habe schon immer das Haus in Budapest tatsächlich geliebt.
Ja, das ist schön.
Das stimmt. Ist so eine tolle Location, direkt stimmt. An der Markthalle. Es ist ein wunderschönes Hotel. Wir haben da seit Eröffnung denselben Hotelmanager, der das so unfassbar toll macht. Shoutout an Gabor. Er versteht, glaube ich, kein Deutsch, aber ist ja egal.
Liebe Grüße, trotzdem. Liebe Grüße.
Und das Team ist da toll, das Hotel ist toll. Und ich mag die Stadt auch super gerne.
Mhm. Ja. Unterschreibe ich.
Boah, schwierig.
Ja, jetzt hattest du ja Zeit genug.
Ja, ja, stimmt.
Wenn wir jetzt, weil wir ja gerade in Berlin sind, muss ich sagen, dass ich unser Hotel an der Oranienburger Straße super gerne mag, weil da gerade super viel passiert. Mhm. Und wir da ja auch nochmal ein neues Barkonzept mit reinnehmen und die Lage super cool ist. Und das somit auch eins meiner ersten Hotels war, wo ich, glaube ich, drin war. Deswegen hat das so einen sentimentalen Wert für mich. Und ich bleibe in Deutschland. Ich liebe das Hotel in Köln. Das ist eins der neuesten.
Jetzt auf einmal.
Ich muss auch sagen, für meine Arbeit, alle Leute, die ich nach Köln schicke, sind immer so, wow. Das, was Steffi meinte, das Produkt hat sich einfach verändert. Und das siehst du in Köln auf jeden Fall vom Design her und so. Das Haus ist einfach nochmal was anderes. Du siehst einfach, dass sich da was getan hat in der Zeit.
Mhm. Krakau ist auch schön.
Das haben wir auch bald alle durch.
Ja. Das ist ein schöner Standort,
ne? Ja, absolut. Und faszinierend finde ich, bei so einer Gruppe, die eigentlich das skaliert, dass es trotzdem nur so Unterschiede gibt bei den einzelnen Hotels. Ne? Das hat sich aber wahrscheinlich auch im Laufe der Jahre erst so entwickelt, oder?
Definitiv. Ist alles eine Weiterentwicklung.
Ja. Ne? Also ich meine, früher war das doch ein Konzept, oder nicht?
Nein, also dieses Individuelle war schon immer, das ist seit Anfang an. Also als ich damals angefangen, weil halt auch die Häuser immer unterschiedlich sind. Manchmal ist es ein Neubau, manchmal ist es eine Conversion, also weiß nicht, aus einem Bürogebäude oder so. Und du hast halt immer unterschiedliche Substanz, ne? Und du kannst da halt nicht Plug and Play machen. Und dadurch war diese Individualität halt immer da.
Mhm. So, jetzt fangen wir an mit Hörer aufsetzen.
Ich höre es jetzt nicht.
Die Überraschungsfrage.
So, noch auflassen. Mit ihm und Laura Schmidt bin ich nach der 55-Jahr-Gala der HSMA Anfang 2025 in Köln-Deutz in einem Verspätungswirrwarr gestrandet. Seitdem sind wir Köln-Deutz-Freunde. Ach ja, Nico Krauseneck heißt er. Möchtest du was über ihn schon mal sagen?
Das ist bei mir im Revenue-Experten-Circle von der HSMA.
Zum Beispiel. Und es gibt noch was anderes, was ihr gemacht habt.
Liebe Steffi, unsere Wege kreuzen sich seit 4-5 Jahren immer wieder. Zuletzt im Expertenkreis Revenue Management. Zuerst aber bei einem Vorstellungsgespräch, wo du mich interviewt hast. Meine Frage knüpft hieran an. Was sind für dich die wichtigsten Fähigkeiten für einen Revenue Manager, nach denen du suchst? Und wie haben sich diese in den letzten 4-5 Jahren verändert, wenn überhaupt? Ich freue mich auf die Antwort. Liebe Grüße, Nico.
Ja, ich hätte ihn auch gerne eingestellt, aber er wollte nicht.
Also war zum Vorstellungsgespräch bei Steffi.
Der war mein Vorstellungsgespräch.
Für Fine.
Genau.
Pia, Entschuldigung.
Genau, er hat sich damals bei uns beworben. Er hätte ihn gerne genommen, weil er wirklich richtig, richtig gut war. Hat sich leider nicht für uns entschieden. Ist in die Selbstständigkeit gegangen. Mhm. Was wir tatsächlich suchen für Revenue Management damals, und das hat sich geändert, damals brauchtest du Leute, die hauptsächlich Excel können, die richtig gut Systeme halt, also VBA-Programmierung, Makroprogrammierung, die sehr gut Dashboards bauen konnten. Das war so der große Skill, nach dem du damals gesucht hast. Heute suchst du eher Leute, die nachdenken und denken und Dashboards lesen können. Und nicht bauen, brauche ich nicht mehr, sondern Sachen hinterfragen. Ja, also ich brauche jemanden, wenn er aufs Dashboard guckt oder ein RevPAR sieht oder irgendeine KPI, das kritisch hinterfragt und sagt, na, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Damals brauchtest du jemanden, der dir dieses Dashboard baut. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied vor 15 Jahren oder 10 Jahren oder 6 Jahren im Vergleich zu heute. Auch jemanden, der heute flexibel ist im Denken und der um die Ecke denkt.
Nico wollte nicht zu euch in aller Anführung. Wie ist es sonst mit Nachwuchs oder neuen Leuten?
Alles eine Sinuskurve, wie alles im Leben. Es gab Zeiten, da war es relativ schwierig, Mitarbeiter zu finden. Ich weiß nicht, ob die alle irgendwie in andere Branchen gegangen sind. Mittlerweile hat sich der Markt wieder ein bisschen normalisiert, sagen wir mal so. Und ja, es ist nie leicht, richtig gut Leute zu finden.
Aber ihr findet noch welche.
Wir finden so definitiv welche. Heute. Wir haben auch gerade erst eine neue Mitarbeiterin, die hat bei uns angefangen. Also, nee, alles gut. Also es ist besser. Der Arbeitsmarkt ist wieder besser geworden aus Arbeitgebersicht.
Viel schlechter ging es ja auch nicht. So, ja. Das müsst ihr nochmal aufsetzen, weil jetzt machen wir gleich den Switch.
Die Lieblingsbürokratie.
So, da darf Steffi vorlegen. Ja. Und dann kommt Isabel. Isabel freut sich schon tierisch.
Vielleicht kann ich vorlegen, weil ich habe keine Lieblingsbürokratie. Oh. Ich bin der entspannteste Mensch, was sowas angeht. Ich mache das, was gemacht werden soll. Ich denke da nicht weiter drüber nach. Ich will mich da nicht drüber aufregen, aber ich weiß, dass Steffi da sehr viel zu sagen hat.
Steffi schon guckt. Gut, dass wir keinen Videocast machen. Okay, also da ist keine Lieblingsbürokratie. Finde ich aber auch mal gut.
Oh nee, bei mir sind es die Formulare. Ich habe ja schon öfter zu Isa gesagt, im nächsten Leben werde ich diese Formulare vom Amt neu machen. Ich kriege wirklich schon hektische Schweißperlen hier oben auf der Stirn, wenn da irgendwie so ein Brief in meinem Briefkasten liegt, wo irgendwie so ein Amtstempel drauf ist und du irgendwas ausfüllen musst, wo auf Seite 1 dann steht, bitte kreuzen Sie an. Und wenn du Nein ankreuzt, dann musst du auf Seite 10 weiter vorswappen, unterschreiben und zurückschicken, weil ich mir denke, wozu? Und ich verstehe die Fragen auch nicht. Ich verstehe diese doppelte, dreifache Verneinung, das ist ja irgendwie noch aus den 50er Jahren Gesetzzeiten. Da kriege ich, nee, ist nicht meins. Formulare sind mein Hassfaktor Nummer 1.
Und manchmal muss man sie auch noch per Fax verschicken, habe ich gerade gehört. Ja, wir sind ja ein föderaler Staat und da ist das überall immer unterschiedlich tatsächlich. Ich habe jetzt gerade, meine Lieblingsbürokratie wäre jetzt gerade mal die 12-Uhr-Regel, Tankregel. Meckern ja alle drüber rum. Jetzt hat das Kartellamt gerade mitgeteilt, woran es hakt. Das Kartellamt erfasst alle Verstöße gegen die 12-Uhr-Regel, alle, digital, sendet die an die Bundesländer weiter. Aber von den Bundesländern gibt es größtenteils noch nicht mal einen Beauftragten, der die annimmt.
So. Weil die ein Faxgerät haben.
Nicht mal das. Also die Zuständigkeiten werden nicht weitergegeben. Dann meckern alle darüber rum, ne? Weil die Tankstellen machen weiter, was sie wollen. Würden die das umsetzen, würden die Bußgelder, dann würde das auch viel besser funktionieren. Und das finde ich so sensationell. Alle meckern drüber rum, aber eigentlich gibt es nur was zu meckern über die Zuständigkeiten, weil das Regularium an sich würde wohl funktionieren.
Stay tuned.
Fand ich jetzt auch mal sehr interessant. Kommen wir nach Eberswalde.
Ja. Wir müssen uns über die 12-Uhr-Regel keine Sorgen machen, weil wir wohnen so nah an Polen dran. Wir fahren einfach rüber zum Tanken.
Dürft ihr auch nach 12 Uhr rüber?
Wir dürfen auch nach 12 Uhr rüber.
Eberswalde, damit bist du 134 Kilometer östlich von Steffis Perleberg.
Ist das so? Muss ich gar nicht.
So, ja, also so ganz überflüssige Sachen, die man nicht wissen muss. 2009 hast du Abitur gemacht, aber welches Studium in Halle an der Saale war nach 1,5 Jahren dann doch nicht das Richtige?
Ich hatte damals angefangen, ich musste tatsächlich überlegen, Business Economics zu studieren, also Wirtschaftswissenschaften auf Englisch. Und das Studium an sich war bestimmt ganz toll, aber du wirst da nach irgendwie 13 Jahre Schule mit ständiger Struktur irgendwie reingeschmissen, musst dir alles selber organisieren, die Kurse raussuchen, dahin gehen, dann übernimmt man sich da maßlos, weil man denkt, man schafft 6 statt den vorgegebenen 4 Kursen. Mhm. Und ja, also es war einfach, ich war strukturlos, definitiv. Und also nichts gegen Halle an der Saale, das ist bestimmt eine schöne Stadt, aber war für mich auch nicht der richtige Ort zu dem Zeitpunkt. Ich wollte dann erstmal wieder zurück nach Berlin. Ich war, glaube ich, auch jedes Wochenende zu Hause oder in Berlin. Und dann habe ich dann doch nach einem Jahr schon gesagt, nee, das ist es nicht. Und habe dann mir schon was Neues gesucht und bin dann nach Berlin gezogen.
Ja. Genau, und 2011 dann auch schon zu Meininger. Das sind ja auch schon jetzt 15 Jahre. Ja. Warum hierhin und womit bist du gestartet?
Ich war dann auf der Suche nach einer Ausbildung, weil ich dachte, okay, ich habe Gott sei Dank ja relativ schnell gemerkt, so, ich brauche diese Struktur und ich würde doch ganz gerne wieder sowas Vorgegebenes haben und habe mir dann Ausbildungsplätze angeguckt, war auch überhaupt nicht auf Tourismus fokussiert in dem Moment. Also ich hatte mich da, glaube ich, auch am selben Tag noch für Eventmanager und irgendwas beim Spiegel, glaube ich, beworben. Und dann war, ja, und dann
Fines fassungslos. Guck mal, lernt sich auch noch was, ne?
Ja, uns den ganzen Tag kennen. Und dann war mein letztes Interview zur Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit bei Meininger an dem Tag. Und genau, da hatte ich ein super gutes Gespräch und wurde auch gefragt, na, woran hat es denn gelegen, dass es mit dem Studium nicht geklappt hat? Ich sage, ich weiß nicht, ich brauche Struktur, ich brauche Berlin. Und es hat so gut geklappt oder so gut gepasst zwischenmenschlich. Und dann bin ich da hängen geblieben bis heute. Hab dann da die Ausbildung angefangen, tatsächlich in der Reservierungsabteilung. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir Spaß, damit kann ich arbeiten. Ich kann mir die Hotels auch mal angucken. Wollte dann aber, weil man hat ja doch schon im Studium ein bisschen was gelernt, konnte dann die Ausbildung tatsächlich verkürzen auf 1,5 statt den 3 Jahren, weil man...
Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Hm. Wie wurdest du da eingesetzt?
Tatsächlich in der Reservierung und ein bisschen im Sales. Also man hatte da dann so einen Ausbildungsrahmenplan, genau. das war dann aber schon damals, als Steffi das nicht gemacht hat. Und ich glaube, ich war auch zum Teil ein bisschen in der Operative, aber das kam dann später nochmal wieder. Also ich durfte ein bisschen was sehen und dann eben viel Schule.
Mhm. Wolltest du was sagen?
Nein.
1,5 Jahre Gruppenreservierungsabteilung haben gelangt und es folgte doch noch ein Studium. Wie lief dieses denn ab in dualer Form?
Genau, also nach der Ausbildung, genau, da bin ich in die Gruppenreservierung gegangen für die 1,5 Jahre. Das war auch eine richtig schöne Zeit, weil man eben da die von den Individualreisenden mal weggekommen ist und wirklich gesehen hat, wie große Gruppen bei uns im Hotel funktionieren. Das hat man ja vorher auch als kleiner Azubi gar nicht so mitbekommen. Und dann war mir aber doch noch mal ein bisschen langweilig. Ich wollte auch noch mal ein bisschen was lernen, aber wollte nicht vom Meininger weg. Und in dem Rahmen hatte ich dann tatsächlich geguckt, was kann man machen. Und es gab so ein duales Studium BWL mit dem Schwerpunkt Tourismus, sowas ähnliches, wie Steffi schon gemacht hatte, bei der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und da war Meininger aber noch gar nicht gepartnert mit. Und dann habe ich eine ganz tolle Frau im HR zu sitzen, die das mit mir zusammen gemacht hat. Und da durfte ich dann anfangen. Und das war dann immer 3 Monate Uni. Also sie haben praktisch so ein Semester in 3 Monate reingepackt und 3 Monate dann in verschiedenen Abteilungen bei Meininger. Für 3 Jahre. Und da habe ich dann ziemlich alles gesehen. Das war toll. Also es war eine super Zeit. Man konnte wirklich in jeder Abteilung mal reinschnuppern. Ich war mal 3 Monate in den Hotels, an der Rezeption, an der Bar, am Frühstück, hat da mal alles mitgemacht, war wirklich vor Ort. Dann war man im Revenue, dann war man im Sales, dann war man im Procurement, hat mal gesehen, wie kauft man eigentlich die Sachen im Hotel und wie wird das alles verhandelt und im HR. Und also ganz, ganz toll, ganz, ganz toll.
Und Vorteil ist dann, dass man weiß, was die anderen machen und dann, dass man nicht so viel über sich rummeckert. Ne?
Genau das ist es. Das hat so ein Verständnis füreinander kreiert. Ja, das war sehr wertvoll.
Sonst sind das die aus der Distribution, und die aus dem Marketing und die in der Rezeption. PR natürlich.
Das sind die Schlimmsten.
Genau. Marketing.
Und als Studium ist ja immer auch ein großes Thema. Was ist für dich am dualen Studium gut und gibt es auch was nicht gut ist?
nicht gut, es war halt super anstrengend, das auf jeden Fall, das muss einem bewusst sein, man hat halt nicht keine Semesterferien für 6 Monate. Also wenn die anderen Semesterferien haben, dann habe ich ein Semester und eine Praxisphase durchgelaufen. Das ist natürlich anders. Gut ist es für jemand, der gerne Struktur hat. Du hast ganz klar da und da zu sein und das zu machen. Und wenn du das nicht schaffst, dann kriegst du halt Probleme. Aber also für mich war das super. Und eben, was ich eben schon gesagt habe, dieses Reinschnuppern in die Abteilung. Ja. Weil ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wo ich enden möchte. Deswegen bin ich ja aus der Gruppenreservierung raus, weil ich wusste noch nicht, wohin. Das war alles noch nicht so, wo ich mich für den Rest der Jahre oder für die nächsten Jahre gesehen hatte. Und das hat extrem gut geholfen, das herauszufinden.
Seit 2018 bist du in der Distribution, ich lasse das jetzt beim Deutschen, ich kriege das andere sowieso nicht hin, von Meininger tätig. Ja. Was war zu tun und was ist seit dem April 2025 dazugekommen oder weggefallen?
Wegfallen tut ja nichts. Ja, 2018 hatte ich dann das Studium fertig und war in der letzten Praxisphase schon bei Steffi und im Revenue. Und ja,
das war dann euer erstes Kennenlernen in aller Anführung? Oder
kennen tun schon? Wir uns ja schon seit 15 Jahren, okay. Aber das war dann nochmal im Februar?
Genau, bei der ITB.
2018, da bin ich zu euch gekommen und da haben wir uns dann nochmal richtig neu kennengelernt.
Wir haben uns neu kennengelernt. Wir haben auch sämtliche Beziehungsebenen durch.
Oh ja,
wir haben uns dann neu.
Wie so eine
neu.
Gute Ehre. Ist halt so.
Neu definiert.
Wir haben unsere Beziehung neu definiert. Genau.
Zum Positiven.
Zum Positiven, ja.
Genau, ja. Und wie es der Zufall so wollte, da war meine Vorgängerin gerade dabei, Meininger zu verlassen. Und die hatte sich einen, ich weiß gar nicht, wie war denn das?
Du warst bei uns, ne? Genau, die ist gegangen.
Ja, und dann hat Steffi mir auf der ITB hat mir angeboten, da zu bleiben. Und da habe ich mich sehr gefreut, habe das auch dankend angenommen. Und dann ging es los. Wir waren gerade so dabei, dieses ganze Distributionsthema wirklich komplett, oder was heißt komplett, aber doch deutlich von den Revenue-Managern zu trennen, dass wir wirklich eine Strategie fahren können, die sich auf die Online-Kanäle fokussiert. Mhm. Und dazu gehörte dann eben, okay, mit was arbeiten wir denn gerade überhaupt? Haben wir, also Bestandsaufnahme, ne, ganz klassisch. Und auch das Volumen, was kommt pro Kanal rein? Lohnt sich das? Wie viel zahlen wir dafür? Also diese ganzen Sachen, die man anfangen muss, wenn man eine Strategie aufbauen will. Und das habe ich gemacht. Und das hat auch lange gedauert. Da haben wir auch gut aufgeräumt, möchte ich behaupten. Und dann.
Was wurde deine Aufgabe? Was ist.
Also, wir haben halt.
Ich finde das so spannend, wenn du jetzt 7 Jahre da bist und was dann so. Ich habe das ja ein bisschen lapidar hier ausgedrückt, aber da steckt ja 7 Jahre Arbeit.
7 Jahre Arbeit
dahinter. Schweiß und Tränen wahrscheinlich auch dahinter.
Absolut. Ja, also. Wir haben
gut, das ist kein Video, ich sag's nochmal.
War auf Steffi bezogen.
Ja. Ja.
Nur mal für den Hörer sagen.
Ja.
Wir hatten tatsächlich relativ viele Kanäle, die für uns nicht profitabel waren, haben wir ausgeschaltet. Also wir haben viele Partnerschaften beendet, haben auf der anderen Seite aber auch aktiv geguckt für unsere Segmente und für unser Produkt, welche neuen Kanäle gibt es denn? Und haben uns da auch ein bisschen auf die Nischenprodukte oder auf die Nischenkanäle konzentriert, weg von den großen Plattformen teilweise, von den Wholesalern auf jeden Fall. Das war halt eine strategische Entscheidung. Und dann hat man weitergeguckt, wie sind unsere Tools aufgestellt? Wie können wir mit unseren Tools arbeiten? Brauchen wir neue, zum Beispiel einen neuen Channel Manager? Mussten wir dann eh machen. Wir haben ja zwischenzeitlich auch nochmal einen gesamten PMS-Wechsel gemacht. Hey. Mit neuem Channel Manager, mit neuem allem drum und dran.
Das macht viel Spaß, habe ich schon mal gehört.
Ja, weil es dauert halt auch einfach ein bisschen, wenn man es richtig machen will.
Mhm.
Und dann kam das ganze Thema dann, so 2018 war das schon, 2019, dem Undercutting mit den Rate-Parity-Geschichten, mit diesen Diskussionen. Da gibt es Tools für, wollen wir die ausprobieren? Also es war sehr viel ausprobieren, sehr viel sich damit beschäftigen, welche Möglichkeiten es gibt, wie man das reporten kann, auch eine ganz wichtige Sache. Und das war halt nie langweilig. Und zwischenzeitlich haben wir ja immer noch jedes Jahr irgendwie eine Handvoll Hotels aufgemacht. Das musste ja auch alles aufgesetzt werden.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Und dann, also zu Anfang war ich da tatsächlich alleine in dem Bereich und dann sind wir Gott sei Dank ein bisschen gewachsen Und dann, ach so, ja, und dann, weil du fragtest, im April 2025, da waren wir schon eine ganze Weile dabei.
Gut gemerkt.
Deswegen haben wir auch noch keine Erdbeerbowle getrunken.
wo kommt das denn jetzt her? Das muss ich jetzt erklären, das weiß nicht jeder.
Wir sitzen bei wunderschönstem Wetter vor dem Berlin Airport Hotel und waren schon für bestimmt 30, 40 Minuten draußen in der Sonne und haben gesagt, so, jetzt eine schöne kalte Erdbeerbowle. Wäre auch nicht das Schlechteste.
Aber das hat jetzt keinen Zusammenhang mit dem 100. Podcast, hatte ich gehofft von mir.
Hat es auch.
Dann war ja Anna Heuer, liebe Grüße, Sascha Dallich und Anna. Etc. waren ja bei mir und dann habe ich eine selbstgemachte Erdbeerbude dazu gemacht. Deshalb dachte ich, dass du den Podcast gehört hättest. Aber das war ja nicht so.
Na ja, gut. Aufgeflogen.
Ja, gibt's doch nicht. Ja. Also Erdbeerbude. Das wäre verdammt.
2025.
April 25, ja. Oh, jetzt ganz durcheinander, es tut mir leid. Nein, April 25 kam was dazu.
Da kam noch was dazu, genau. Also wir haben, unsere Abteilung ist ja ein bisschen aufgeteilt in diesen stark fokussierten Revenue-Bereich, in den Distributionsbereich und in den Data- und also Reporting-Bereich. Mhm. Ja, das, was mit den Zahlen und der Auswertung und der Analyse zu tun hat und den ganzen Berichten, die zu erstellen sind und weiter zu verteilen sind. Und hat ein bisschen Umstrukturierung bei uns in der Abteilung und ich durfte dann den Datenbereich übernehmen. Es sind mittlerweile 3 Kollegen, die dort arbeiten und einen ganz tollen Job machen. Und zusätzlich hatten wir uns auch sehr viel auf das Thema Payment und also Zahlungsabwicklungen, Zahlungsfluss beschäftigt im Online-Bereich. Und wir haben da einige Sachen gefunden, die wir optimieren konnten. Und dann durfte ich das mit übernehmen, weil es einfach gut zusammenpasst.
Genau, du kümmerst dich auch um Zahlungsmethoden und Arten. Welche Trends siehst du dort?
Der Trend geht auf jeden Fall zu einer riesengroßen Auswahl, die man seinem Gast geben sollte, an Zahlungsarten, an verschiedenen Zahlungsmitteln. Dazu muss man aber, deswegen passt der Datenbereich so gut dazu, seinen Gast kennen. Also wenn ich weiß, wo mein Gast herkommt, weiß ich schon sehr viel über, welche Zahlung er wahrscheinlich bevorzugt. Auf den Online-Kanälen geht der Trend hin zu der virtuellen Kreditkarte. Ob das ein Trend ist oder eine gezwungene Geschichte, darüber kann man, glaube ich, sehr gut streiten. Das ist das, was wir sehen, eben weil man dadurch oder weil die großen Plattformen dadurch diese ganzen großen Zahlungsarten abwickeln können.
Mhm. Punkt.
Punkt.
Du bist seit Oktober 2020 ehrenamtlich bei der HSMA tätig. In welchem Bereich und wie hat sich diese Aufgabe bis heute entwickelt?
Ja, das ist so schön. Ich rede da auch sehr gerne drüber. Tatsächlich kam ich da über Steffi ran. Ach. Steffi hat mich mal auf eine Veranstaltung mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und da haben wir
das
damals
war da, noch, wo wir uns das erste Mal zugenickt haben.
Ja, wahrscheinlich.
Möglich.
Da war die Lia noch da, glaube ich.
Oh. Genau.
Und da hat Steffi gesagt, ja, Isa, die muss bei Distribution mitmachen. Und dann haben sie mich auch mitmachen lassen, tatsächlich. Ja. Bin ich in den Expertenkreis Distribution reingekommen. Und irgendwann hat unser Marc, der damals Vorsitzender, aufgehört, da ausgewandert ist. Und ich durfte dann tatsächlich den Vorsitz übernehmen. Und dann, nochmal 2 Jahre später, glaube ich, durfte ich dann sogar der Fachvorstand werden und bin da jetzt im Expertenkreis Distribution der Fachvorstand und helfe unter anderem mit, eben die ganzen Themen aufzuarbeiten, die Beiträge rauszugeben, zusammen mit dem tollen Expertenkreis, den wir haben, oder den wunderbaren HSMAD zu planen mit den anderen Fachvorständen. Und das macht mir ganz viel Spaß.
Da sind ja auch tolle Leute, ne?
Ja. Also
es sind ja auch sehr viele Leute inzwischen, muss man sagen.
Ganz, ganz tolle Leute.
Da sind aber, die sind fast alle gut. Bis auf einen, auf den kommen wir gleich noch. Aber du hast auch mal einen Artikel fürs HSMA-Magazin geschrieben, fand ich auch interessant. Worum ging es in diesen und wie lange hast du für den gebraucht, um den zu schreiben? Das ist so eine typische Sascha-Brenning-Frage, was interessiert mich?
Einen Artikel nur geschrieben?
Das ist mehr, ne?
Ich habe jetzt einen.
Also, mag ja sein, dass ich gerne wissen, welchen, weil sonst weiß ich ja nicht, wie lange ich da.
Dann nimm doch den Durchschnitt von allen 20. Nein, wie lange sitzt du?
Das kommt drauf an, wie leidenschaftlich ich in dem Moment bin. Wenn das irgendwas ist, worüber ich mich aufrege, geht das relativ schnell. Da muss aber noch mal jemand gegenlesen.
Du regst dich nicht auf.
Nie. Ich reg mich bei Formularen nicht auf. Das könnte mir nicht egaler sein. Aber bei anderen Themen, da ist das.
Okay.
Nee, ich kann... ich schreibe generell nur, das ist so ein Anspruch an mich selber, über Sachen, wo ich wirklich eine Ahnung von habe, würde ich behaupten. Und dann geht das relativ einfach. Mhm. Weil dann interessiert mich das, da stehe ich dann auch hinter. Und sonst würde ich mich nicht äußern, tatsächlich.
Okay, und wie lange sitzt du jetzt ungefähr da dran?
Ja, 2 Stunden.
Okay. Ja, einfach mal so als Maßgabe. Wir kriegen das HSMA-Magazin alle nach Hause. Ich lese es auch immer.
Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Das ist eine gute Frage. Aber ja,
siehst du? Noch eine.
Ich habe
zwei von
gemessen. Check. Ich würde mal sagen 2 Stunden.
Okay. Nein, ich wollte nur mal sagen, wir kriegen das alle nach Hause, lesen das so. Und dann überlege ich mir auch, ich schreibe ja andere Sachen bei LinkedIn und so. Ich weiß auch, was das dann für ein Aufwand sein kann. Und deshalb ist da einfach gedruckt. Und ja, das steckt ja auch Arbeit hinter.
Absolut steckt da Arbeit hinter. Man muss halt auch sagen, dass wir sind ja alle ehrenamtlich bei der HSMA. Das sind dann 2 Stunden, hört sich nicht viel an, aber ihr wisst dann alle, die das Magazin kennen, wie viele Seiten da drin sind. Und das ist dann halt von jedem 2 Stunden da reingepackt. Also.
Genau. Und was bedeutet dir diese Mischung aus Ehrenamt und Hauptberuf?
Das könnte gerade für mich nicht schöner sein. Es ist nicht langweilig. Man kann dadurch, dass man mit dem Expertenkreis sich austauscht, mit dem Fachvorstand sich austauscht, man geht nie nur in seiner Bubble spazieren, also nie nur in seiner Abteilung, in seiner Blase, in der man ist, sondern man hört von außen, man fühlt sich informiert, man kriegt vielleicht Sachen mit, die man so gar nicht auf dem Schirm hätte und hört Meinungen und Infos von woanders. Also es ist halt so wertvoll, man rostet dadurch nicht ein, habe ich das Gefühl. Mhm. Und währenddessen kann ich bei Meininger mich ja auch unfassbar gut ausleben. Also soll nicht heißen, dass es da
langweilig ist.
Ausleben. Rausreden musste ich mich Gott sei Dank noch nicht, aber.
Ja, meine Ohren groß, aber nicht mehr gut. Steffi, gehst du auch zu HSMA? Hast du auch da mal was verantwortlich gemacht?
Ja, ich bin im Expertenkreis vom Revenue. Genau, aber als Mitglied habe ich zwischenzeitlich dann auch mal ganz kurz geleitet, aber das habe ich zeitlich nicht geschafft.
Okay.
Und das macht jetzt der Manuel super, der macht das toll. Und ich bin halt nur bei den Experten, nur. Also ich bin bei den Expertenkreis. Ja, ich bin
Fina auch.
Ja.
Ist auch eine Expertin. Wir mögen die HSMA.
Durch Isa.
Ja.
Auf dem Hotel Talk.
Stimmt.
Mit Anna und Isa. Und die haben dann auch gesagt, du musst in den PR-Expertenkreis. Schließt sich der Kreis.
Stimmt. Machen auch alle dann geschlossen Klassenfahrt zum HSMA-Day im September.
Nein. Wie denn? Mit dem Bus?
Natürlich. Wir mieten Reise. Wir haben gehofft, du fährst uns.
Man muss aber oft hin und her fahren. Hier dürfen nur 4. Also wir sind jetzt gerade hier. Einer dürfte nicht noch hier rein.
Ah, okay.
Ist nur für 4 zugelassen. Der Alte war auch 6 zugelassen.
Gut, also wir fahren ganz offiziell nur mit 4 Leuten.
nicht so wie damals beim HR-Camp in Walsrode zu Corona-Zeiten, wo wir hier im alten Fips wohlgemerkt, wo wir mit 1,5 Meter Abstand zu 10 waren. Liebe Grüße nochmal an Anna, liebe Grüße an Tini, Diekmann etc., die da so bei waren. Und jetzt kommen wir ja zu dem Typen, der jetzt ja so semi okay ist. Er war.
Das ist immer noch nicht, wovon du redest.
Ja, es kommt jetzt.
Ihr müsst aufsetzen.
Oh, ich kann mir schon denken.
Oh Gott.
Die Überraschungsfrage.
Das führe ich mal erstmal hier ein bisschen ein. Er war auf meinem 50. Geburtstag in Buxtehude zu Gast und man muss ihn einfach gern haben. Das entspricht jetzt nicht dem, was ich eben gesagt habe, aber das mache ich ja mit anderen auch so und die mit mir auch im Übrigen. Was hältst du denn so von Tobias Kannenberg?
Der Tobi.
Ne?
Muss ich das auch wissen?
Dass wir jetzt mal aufnehmen müssen. Ne, erstmal was über ihn sagen und dann...
Ich kenne Tobias jetzt schon einige Jahre. Er ist auch bei uns der Mitglied im Expertenkreis Distribution und auch Regionaldirektor von der HSMA für den Bereich Süd.
Ja.
Ich mag ihn unfassbar gerne. Wir hatten schon unfassbar lustige, informative Gespräche, vor allem lustige, coole Abende zusammen auch. Also ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen.
Nee, gibt auch. Man kann sich mit ihm auch schön kappeln, das macht auch Spaß.
Absolut.
Aber ansonsten, nein, gibt nichts. Feiner Kerl und... Naja, wen ich zum Geburtstag einlade, kann nicht ganz falsch sein.
So nämlich.
Hallo ihr beiden, hallo liebe Isa. In meiner Familie hielt sich lange das Gerücht, ich würde noch im Restaurant als Kellner arbeiten. Wenn du so an deine Smalltalk-Momente auf Partys oder Familienfeiern denkst, was war das absurdeste oder auch witzigste Missverständnis darüber, was du beruflich eigentlich machst? Viel Spaß euch beiden noch und PS, danke für das Gysi-Foto.
Kuna, wiederholen Sie das nochmal kurz für unsere Frau Odenthal. So kurz wiedergegeben, was er wissen wollte.
Tobias hat gefragt, was das interessanteste oder lustigste Missverständnis bei Smalltalk auf Partys war, wenn es um den Beruf geht. Und hat sich dann noch fürs Gysi-Foto bedankt.
So, zwei Sachen auf einmal.
Ja. Das ist lustig, dass Tobi mich das fragt, weil er genau weiß, dass ich kein großer Fan von Smalltalk bin. Ich immer tunlichst vermeide und andere Leute gerne reden lasse.
Aber, davon spüren wir hier Gott sei Dank nichts.
Das ist ja Deep Talk. Wir hatten, also ich muss ganz ehrlich sagen, auf Partys geht das, oder auf Veranstaltungen vor allem, ich gehe ja nicht mehr auf Partys, bin alt geworden. Auf den Veranstaltungen ist das relativ klar, was man macht. Da sind Gott sei Dank die Leute, also die wissen das ja. Bei Familienfeiern habe ich es mittlerweile aufgegeben, das versteht kein Mensch. Also das ist so, ja, die wissen, ich arbeite für eine Hotelkette, die wissen, ich mache dann noch so ein bisschen ehrenamtlich was, aber was genau, das verstehen die bis heute nicht. Mein Papa nennt mich immer noch Hoteldirektor, der hat keine Ahnung, was ich mache. Also das habe ich einfach aufgegeben.
Und was hat's mit dem Gysi-Foto auf sich?
Das war tatsächlich eine super lustige ITB-Veranstaltung, eine Abendveranstaltung von
Bernd, ne?
Genau.
Bernd Fritzkes. Ja. Hallo Bernd.
So, hallo Bernd. in diesem wunderbaren Burlesque-Club in Berlin. Und da war vorher Gregor Gysi auf der Bühne, ja. Und es gab Currywurst. Und es war alles auf einmal an diesem Abend. Das war super toll. Also die Burlesque-Show war auch großartig.
Ja. Gysi war auf der Bühne?
Gysi war auf der Bühne. Dann gab's, er war tatsächlich vorher okay, auf der Bühne. Dann gab es Currywurst und dann gab es die Burlesque-Show.
Also ein
gelungener Abend durch und durch.
Bernd hat ihn interviewt. Und das Foto ist jetzt wie entstanden? Was?
Ich habe einfach ein Foto gemacht.
Ach so. Das war, ich dachte, das ist
eine schmutzige
Geschichte dahinter.
Nein.
Manu. Ihr beiden, was schätzt ihr euch an euch so besonders? Steffi an dir und du an Steffi.
Steffi an ihr selber?
Ich an Steffi. Nein, ich habe sie angeguckt. Das können wir wieder nicht sehen. Wir haben wieder keinen Videocast, ich weiß, aber.
Das behauptet er nur. Ich habe da überlegt, so wie ich es jetzt auch noch mache, das in kurzen Worten zu fassen. Weil mir das ist mir schwer gefallen. Die Sache ist, was ich an Steffi schätze, ist, sie bringt einem so ein Urvertrauen entgegen. Also du kannst ihr Vertrauen und ihren Support einfach so sicher sein. Also sie steht immer da, wo man sie braucht. Neben einem, vor einem, hinter einem, genau da, wo sie gerade stehen muss. Und das ist so wertvoll. Und wir sagen ja nicht umsonst, wenn einer von uns geht, dann nimmt er den anderen mit, weil anders funktioniert das nicht mehr. Und das andere ist halt, dass sie eine super coole Socke ist und man mit ihr 5 Stunden im Zug sitzen kann und gar nicht gemerkt hat, dass man angekommen ist.
Das
ist
das hat Pipi in den Augen.
Ja. Jetzt ist schade, dass kein Video bleibt. Ja.
Jetzt muss ich mal kurz atmen.
Atme.
Schön. Nee, was ich an Isa schätze, ich meine, sie hat es ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, abgesehen von ihrer absoluten fachlichen Kompetenz, ne? Die sie ja hat in ihrem Area. Ist ja unglaublich. Und das ist ein sehr komplexes Area, was sie hat. Ne? Also mit Payment, Distribution, dann sind wir natürlich Revenue und Distribution. Also sie muss auch was über Revenue wissen, um Distribution zu machen. Und Payments. Also sie hat ein unglaubliches Fachwissen, was ich natürlich total schätze. Dann, was ich auch total krass finde, sie hat es auch schon mehrfach erwähnt, sie ist so unglaublich strukturiert. Sie mag Strukturen. Also manchmal denke ich mir, was sie wirklich in 2 Stunden schafft, das machen manche in einer Woche, glaube ich. Na, also sie ist unglaublich strukturiert.
Kannst du mir da auch mal was von abgeben, von dem Kuchen, bitte?
Ja, ist. Und ihre absolute Superpower, finde ich, ist, sie kann, abgesehen davon, dass sie eine absolute coole Socke auch ist, sie kann ganz komplexe Themen die sie hat. Also es ist ein ganz komplexes Themenfeld. Sie kann das super krass zusammenfassen, was für mich jetzt als Abteilungsleiter total toll ist, weil sie ihren Bereich für mich, das ist ein riesen Wollknäuel an Themen oder an Fakten, und sie brieft dich auf eine Art und Weise, dass du sagst, das ist ja total klar wie Klosterbrühe. Also für mich gibt es keine bessere.
Also menschliches ChatGPT.
Ja, aber ohne mit diesem ganzen, ich denke nach. Ich denke nach. Und dann musst du auch nicht zurückprompten, bist du dir sicher? Nein, also das ist schon mal nochmal ein anderes Level hier. Das ist wirklich, du kriegst es zurück. Und wenn du einmal ein Briefing von ihr kriegst, dann weißt du, was ich meine. Also diese komplexen...
Ich möchte ein Briefing von dir haben.
Also diese Thematik. Also ich meine jetzt wirklich komplette, sehr komplizierte Themenwelten. Ne? Also wirklich das jetzt nicht nur Briefing, wir machen das so und so, sondern komplexe Strukturen oder lose Fäden wirklich zusammenzufassen. Und das ist ihre absolute Superpower.
Schön.
Die finde ich toll.
Ja. Darf ich weitermachen? Gut, danke Pia. Die Zeiten ändern sich. Revenue und Distribution sind heutzutage nicht mehr zwingend eine Abteilung. Wir hatten das schon ein bisschen. Auch hier geht der Fortschritt immer mehr ins Detail. Wie schaut das bei Meininger aus? Jetzt könnt ihr euch das so ein bisschen aufteilen.
Ja, also was wir halt festgestellt haben, ist, die Themen werden halt immer spezieller. Also es wird alles schon sehr... Deep Talk, wie Isa gesagt hat.
Im Übrigen hören wir jetzt, dass wir tatsächlich am Flughafen sind. Ja, ja. Ich habe immer das Gefühl, tatsächlich, hier starten ja kaum Flugzeuge, aber jetzt hört ihr doch mal eins. Ja. Wir sind am Berliner Flughafen, also eine große Stadt. Jetzt haben wir das erste Mal. Okay. Vielleicht hat aber auch da die Landebahn eine andere Landebahn eingeschlagen. Aber ich wollte es nur mal kurz erwähnen, dass die Leute sich nicht wundern.
Ja, wir sind hier am Airport. Distribution ist ein Part von Revenue und Isa hat das ja alles mit aufgebaut. Also wir haben die Teams auch dahingehend aufgebaut, dass es halt sehr speziell ist. Ne? Mhm. Also die Revenue-Leute machen ihr Revenue. Distribution macht ihre Distribution. Distribution.
Du musst das Englisch, ich Deutsch.
Ja, genau. Ihre Distribution. Und die sind sehr, sehr speziell. Aber warum das innerhalb einer Abteilung bei uns sehr gut funktioniert, ist dadurch, dass die Wege halt kurz sind. Ne? Also wir sind ein Team. Der Informationsfluss ist sehr schnell, was sehr gut ist in der heutigen Zeit. Ich glaube, Schnelligkeit ist das, was momentan das Wichtigste ist. Und das funktioniert bei uns ganz gut. Wie es dann in der Zukunft ist, muss man gucken. Ist ja alles gerade so ein bisschen im Wandel durch die Technik, was super spannend ist, weil unglaublich viele Tools auf dem Markt sind mit unglaublich vielen Dashboards. Und wir sind sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Also momentan, wie gesagt, Specialist, jeder in seiner Position und dann enges Networking. Das ist so, wie wir momentan aufgestellt sind.
Sitzt ihr auch zusammen so oder ist das?
Ja, wir sind eine Abteilung.
Okay.
Genau.
Also so zusammen, wie wir sitzen können.
Ja, genau.
Wir haben halt auch ein paar Kollegen, die nicht in Berlin sitzen. Mhm. Wir selber sitzen ja auch in Brandenburg die meiste Zeit, aber wir sind alle in einem Büro, wenn wir da sind. Ja.
Was ist so Neues, Specialiges dazugekommen in letzter Zeit?
Also im Revenue-Bereich ist es tatsächlich die ganze KI, ne? Also die ganzen Tools sind alles KI gesteuert. Vor 3-4 Jahren haben wir halt die ganzen Tools auf uns geschleudert gekriegt, gerade im Revenue-Bereich und auch bei Isa in Distribution. Da bist du erschlagen worden mit Daten. Jetzt geht alles in Richtung KI-Agents, ne, wird alles ausgewertet, du promptest nur noch deine Fragen und alles kommt halt zurück. In Richtung, die mir gefällt. Mhm. Ne, also wie gesagt, man ist ja nur begrenzt aufnahmefähig, was Daten angeht. Und das ist jetzt gerade der große Wandel, der halt wirklich kommt im Revenue-Bereich.
Ja. Ich glaube, da möchte noch jemand teilnehmen. Ne? Wollen wir ihn reinholen?
Ich weiß nicht, ob wir möchten, dass wir teilnehmen. Wahrscheinlich nicht. Ja, bei uns ja, in der Distribution, da gibt es auch viel Neues. Nein, aber das ist auch immer spannend. KI muss man immer ansprechen, ob das so gut ist wie im Revenue-Bereich, wird sich noch zeigen. Mhm. Dadurch, dass eben die Plattform und aber auch die Hotelketten mit einem großen Budget da viel schneller agieren können als kleinere. Da muss man dann eben schauen, wie man seine Strategie entsprechend anpasst. Auf der anderen Seite, was man schön beobachten kann, ist eben, dass es neue Kanäle gibt mit einem neuen Ansatz, die jetzt immer stärker werden und die definitiv nicht die großen zwei Plattformen hier in Europa ablösen werden, aber die zumindest mal eine Alternative bieten. Das ist so für mich das Spannendste.
Genau, und damit sind wir beim weiteren Schwerpunkt, die wachsende Bedeutung der OTAs, angefangen von den Plattformen wie Booking.com und gleichzeitig der strategische Ausbau des Direktvertriebs. Wie gelingt die Balance zwischen Reichweite über Drittplattformen und Profitabilität über Direct Booking?
Ich würde es umformulieren. Eigentlich müsste es heißen, die Profitabilität auf den Online-Kanälen und die Reichweite auf dem Direktvertrieb, weil eigentlich wäre das so strategisch sinnvoller. Also für mich, nee, ist eigentlich nicht meine persönliche Meinung, gibt es auch Zahlen für, ist ja der Direktvertrieb der Kanal, der stärker wächst. Gott sei Dank. Endlich. Mhm. Endlich.
Noch nicht flächendeckend, aber.
Nicht flächendeckend, wenn wir jetzt von Deutschland reden, von Österreich, da kann man das schon sehen. Ja. Und das freut mich persönlich immer sehr, weil wir über nichts anderes reden, wenn wir jetzt von der HSMA-Standseite, nicht von der Meininger-Seite. Da sind wir ja sehr offen, was das angeht, das Thema, und publizieren auch viel. Deswegen steigende Bedeutung für den Direktvertrieb und Profitabilität bei den Drittanbietern. Wenn man das so rum aufzieht, glaube ich, ist man auf einem guten Weg, sich ein bisschen unabhängiger machen zu können. Auch hier, es ist halt super wichtig, seine Gäste zu kennen. Wo kommen die her? Was benötigen die? Wie lange im Schnitt haben die so eine Aufmerksamkeitsspanne, um eine Buchung zu tätigen? Mhm. Welche Zahlungsmöglichkeiten brauchen die? Und dann eben auch diese ganze Gästekommunikation. Also da hängt ja der ganze Gäste-Journey dran. Da muss man jetzt nicht viel drüber reden. Ich glaube, das kennt jeder. Und da gibt es momentan so viele Tools, aber eben auch Möglichkeiten mit KI, das zu verbessern oder zu erweitern. Da muss man jetzt dranbleiben. Ich glaube, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann verliert man unnötigerweise an irgendwelche Drittanbieter.
Was macht ihr jetzt speziell für mehr Direktbuchungen?
Genau das. Also wir gucken uns die Kosten schon seit Jahren an, die Kostenseite, also die Profitabilitätsseite der Drittanbieter, und richten uns so entsprechend ein, dass wir bestimmte Segmente oder bestimmte Segmente, lassen wir es mal dabei, eben direkt fokussieren und targeten. Ich wollte eigentlich kein Englisch heute reden.
Das mache ich ja schon.
Das war das zweite Verdammt in dem Fall. Und wir haben auch in den letzten Jahren wirklich konstant sowohl die Website als auch die Direct Booking Engine ausgebaut. Also neue Möglichkeiten der Zahlung hinzugefügt oder also auch so Sachen wie Rechnungsadresse versus persönliche Anschrift. Also so Kleinigkeiten, die aber einen großen Effekt haben. Wir haben auch diese ganze Online-Möglichkeit der Buchung, des Buchungshandlings verbessert. Also möchte ich doch im Nachhinein noch was zubuchen? Muss ich was ändern? Das kann ich alles schnell mit relativ wenigen Klicks online machen. Und darauf haben wir uns fokussiert. Mhm.
Wo entstehen denn Zielkonflikte zwischen Abteilungen und wie lassen sie sich durch gemeinsame KPIs und integrierte Strategien lösen?
Ich glaube, Zielkonflikte haben wir relativ wenig, weil die sehr klar vorgegeben werden.
Weil ihr auch sehr intensiv zusammenarbeitet.
Und genau. So, und dann muss man intensiv zusammenarbeiten, genau wie du es sagst, und man muss viel miteinander reden. Weil das Ziel ist für alle das Gleiche, aber wie wir da hinkommen wollen, ist meist dann doch unterschiedlich. Ne? Also klassisches Beispiel, ich glaube, Steffi kann da mehr zwischen Sales und Revenue was sagen, aber bei uns ist natürlich Distribution Revenue Marketing. Es ist natürlich so, ja, na klar können wir 98 Promocodes rausgeben, aber was bleibt dann von der Rate übrig? Mhm. Also das sind, glaube ich, Unterhaltung, es sind nicht mal mehr Diskussionen, die man immer wieder führen wird, wo wir aber relativ schnell uns irgendwo einigen. Also dadurch, dass wir wirklich zusammensitzen und viel miteinander reden und viel die Strategien besprechen und uns zur Not das auch einmal ausrechnen, finden wir da relativ schnell immer einen Weg.
Es läuft alles über Kommunikation. Ja. Bei uns ist egal, ob Sales oder auch Digital Marketing, du kennst die Leute halt auch schon eine Weile, ne? Und glaub mir, da waren mal Grabenkämpfe. Aber ich meine letztendlich, wir gucken ja alle in die gleiche Richtung. Ne? Am Ende des Tages ist es Profitabilität. Und da sind wir als Team, egal ob Sales oder Digital Marketing oder jetzt hier Distribution und auch Revenue. Ne? Also ist ja genauso, als Revenue Manager darfst du nicht nur auf den Umsatz gucken, sondern am Ende des Tages ist ja auch wichtig, dass deine Rate auch eine gewisse Profitabilität bringt. Also auch da gibt es ja manchmal Konflikt zwischen Distribution, Digital Marketing und Revenue. Und dann kommst du jetzt noch on top. Aber offene Kommunikation. Also wird bei uns gelebt, da wird auch ordentlich gestritten, dann wird gerechnet, aber letztendlich wollen wir ja, dass unterm Strich ein gutes Ergebnis steht. Und da gucken wir, das haben wir einen guten Leader. Ja, danke, Marlen.
Danke, Marlen.
Chefin, genau. Da ist ein Leuchtturm, ne? Und der Leuchtturm sagt Profitabilität und da gucken alle hin und dann egal, wir kommen dann aus unterschiedlichen Richtungen, aber wir kommen alle am Leuchtturm an. Aber das ist halt Arbeit, ne? Das ist kontinuierliche Arbeit, das kommt nicht über Nacht. Das ist nicht, was jetzt von heute auf morgen kommt, weil irgendeiner eine grandiose Idee hatte. Das ist harte, kontinuierliche Arbeit.
Ja, und die muss man fortführen und Kommunikation ist ja immer wieder egal, wo wir jetzt hingehen, auf welches Camp auch immer oder welche Veranstaltung. Ich versuche hier nur auch verschiedene. Und immer wieder kommt dieses Kommunikation.
Ja,
weil ist ja eine Binsenweisheit, aber es ist ja klar, weil man muss sich das immer wieder eintrichtern und das funktioniert bei euch offensichtlich ganz gut.
Das funktioniert gut, weil wir zum einen sind wir alle schon sehr lange in der Firma. Das muss man wirklich sagen. Also wir kennen uns halt auch und wir mögen uns halt auch. Gott sei Dank mögen wir uns alle. Aber was mir immer wieder auffällt und deswegen finde ich die Barcamps und die Hotelcamps so unfassbar wertvoll, ganz viele Leute denken immer noch, dass Kommunikation nur Reden ist und das Zuhören wird irgendwie vergessen. Und das wird irgendwie immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Und deswegen müssen wir uns immer wieder zur Vernunft rufen und dann auch Sachen mal fünfmal wiederholen, bis das angekommen ist. Wenn man, also das wollte ich nur mal sagen, weil ich finde Zuhören unfassbar wichtig und das wird ein bisschen zu wenig gelebt. Und was ich noch sagen wollte, das haben wir vergessen, wir reden viel, aber wir haben halt auch so eine wunderbare Kultur von lass uns das ausprobieren.
Ja, okay.
Wir dürfen einfach auch mal Sachen ausprobieren.
Try and error.
Ja.
Guck mal, endlich mal was.
Ja. Und wir streiten uns auch. Ne? Also nicht, dass du denkst, bei uns sind rosa Wolken da am Himmel und wir kommunizieren alle über Herzchen. Nein, definitiv nicht. Also das ist wirklich Fehlerkultur, lernen, streiten. Einer muss dann Win-Win, ein Kompromiss. Irgendeiner muss knatschen auf einer Seite. Dann wird es ausprobiert, Fehler oder nicht Fehler und dann geht es halt weiter. Aber das ist halt, wie gesagt, ist kontinuierliche Arbeit.
Dann nochmal zur Meininger, das hatte ich ja mit Thomas Hagemann ja schon. Warum sind so viele so lange da? Wie kommt das? Muss ja von irgendwo gestartet sein, das Ganze. Und Meininger war ja nicht immer so aufgestellt wie heute. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da sagte mir Meininger gar nichts und war nichts sagen, bis dann irgendwann, ja, auch, bis dann sich was verändert hat und bis Meininger wirklich so eine Marke war, die fassbar war und wo ich echt sagen muss, ey, cool, das war früher nicht so. Hängt vielleicht auch dann damit zusammen.
Ich glaube, hat mehrere Komponenten. Ne? Ich glaube, das Produkt und die Brand als solches und die Brandentwicklung ist halt nicht ein Standardhotel, was halt jetzt irgendwie ja, wechselste und dann ist es das gleiche mit Doppelzimmer, liegt halt auch an unserem Gästeklientel. Ich glaube, das macht schon mal Spaß, weil es nicht einfach ist. Ne? Ich meine, wir verkaufen hier Einzel-, Doppel-, Dreibettzimmer, Vierbettzimmer, Bett im Schlafsaal, alles Mögliche. Das macht es erstmal inhaltlich total spannend. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Dann sind es halt wirklich auch die Menschen. Irgendwie haben wir ein Händchen, ne? Irgendwie, nicht irgendwie, also es sind halt schöne Menschen, gute Menschen, wir gucken halt alle in eine Richtung, wir können Spaß miteinander haben, wir können sehr gut miteinander diskutieren, wir können sehr gut miteinander arbeiten und ich glaube, muss auch ein bisschen Loyalität in unserer DNA sein. Also du gehst halt immer so Schritt für Schritt und dann bleibst du halt trotzdem, du gehst durch Krisen, das ist ja wie in einer Beziehung, dann überstehst du eine Krise und dann Und je länger man da ist, wenn es dann halt irgendwie Momente gibt, wo du dir denkst, oh, jetzt weiß nicht, kann nicht mehr, du überwindest die Krisen halt schneller, weißt du? Und dann hast du wieder einen Erfolg, dann geht's weiter. Und ich glaube, wir haben eine gute Resilienz aufgebaut. Und ja, dann, ja, wenn du mal hinfällst, Staub abgekloppt, weiter geht's.
Krone richten,
genau, die Gekrönte haben wir an der Stelle nochmal, Bingo. Und dann geht's weiter. Aber die Menschen machen es halt. Ich meine, wir sind People-Business. Ja. Ne? Und wir dürfen halt auch sehr, sehr viel ausprobieren, was Isa schon gesagt hat. Das ist ja nicht nur für Isas Bereich, ist ja Strukturen. Es wird zugehört, das ist auch wichtig. Ne? Also du kannst halt mit deinen komischen Ideen auch überall hingehen und dann wird dir zugehört und dann darfst du das ausprobieren. Und das ist wichtig. Also wir haben, es ist ja Mensch, wir menscheln alle miteinander. Das finde ich gut. Das mag ich. Und das Produkt.
Ja, ich denke mal, noch ein Grund, warum viele lange bleiben, ist, dass wir auch untereinander, also jetzt nicht nur in den Abteilungen, aber abteilungsübergreifend wirklich gut miteinander umgehen. Also das hat auch lange gedauert. Aber wir haben ein super gute Vision, Mission, Values, also dieses Wertesystem aufgestellt vor einigen Jahren und das wird bei uns gelebt. Das hört sich manchmal so kitschig oder klischeemäßig an, aber das ist eine Sache, das wird bei uns gelebt. Und wenn das einer nicht lebt, dann kann man dem auch sagen, ey, guck mal bitte auf unsere Tafel, die da bei uns in der Küche oder im Meetingzimmer oder wo auch immer hängt. Das ist gerade nicht Caring Collaboration oder wie auch immer. Ne? Und das finde ich gut.
Und du hast es international. Ich glaube, das ist es auch noch. Ne? Also es ist jetzt nicht nur,
ja.
Man lernt so unglaublich viel. Ich meine, es ist alles Englisch bei uns. Das bringt nochmal einen anderen Horizont. Du musst dich da ganz, also wenn du den ganzen Tag in Englisch sprichst und denkst und liest, das auch nochmal, dein Gehirn wird ganz anders verarbeitet, dann die ganzen ständig neue Situationen, diese neuen Märkte sind halt, ich meine, gut, wir eröffnen jetzt in Edinburgh, ist voll genial, weißt du, dann hast du wieder was Neues. Oder dann machst du, weiß ich, als wir in Frankreich die ganzen Hotels eröffnet haben, das ist so, ich meine, wir sind ja auch Touristiker, ne? Und wenn du dann das siehst und dann auch da mal hinfährst und das betreust, na klar, schlägt dein Herz dann. Und dadurch, dass wir halt so einen starken Expansionskurs gehabt haben, wir konnten ja auch gar nicht überlegen, ob wir woanders hingehen, weil ja immer was los.
Keine Zeit.
Ne? Also du bist ja auch ständig busy.
Busy. Ja. Und da wollen wir mal gucken, wo das in Zukunft hingeht. Der Glaskugelblick, wo geht die Reise hin? Mehr Automatisierung, stärkere Datenintegration, eine noch engere Verzahnung der Bereiche oder klare Spezialisierung.
Wir brainstormen relativ viel über das Thema gerade, weil das halt überall medial ist. Ne? Also irgendwie, egal auf welcher Konferenz du bist, KI, ist halt überall ein Thema und wir unterhalten uns halt auch viel, oder ich mit meiner Chefin, in welche Richtung das dann mal irgendwann geht. Ne? Also werden wir mehr zu Generalisten oder werden wir halt mehr zu Spezialisten? Das sind halt super viele Fragen, wenn du deine Personalplanung machst oder Personalweiterentwicklung oder Tooleinkauf, ne? Da steckt ja dann ein riesen Rattenschwanz hinter. Ich bin super dankbar über alles Technik, was kommt. Ne? Also bei Revenue und Distribution aber schon immer und Digital Marketing sowieso. Ist alles Richtung KI und auch wenn du Richtung Reservierung oder so guckst, Chatbots. Du willst nicht 500 Reservierungen am Tag manuell eingehen. Also nein, dafür ist der Mensch nicht geschaffen. Kann KI gerne übernehmen. Mhm. Oder Daten auswerten. Was ich mich mittlerweile frage, ja, du hast am Ende des Tages ja immer noch den gleichen Preis, ne? Also sagen wir mal, Doppelzimmer nächste Woche 100 Euro. Jetzt berechnet es eine KI, damals hast du es gemacht, Daumen in Wind gehalten, nein, hast du nie natürlich, waren immer Analysen hinter. Das Ergebnis, ist für mich ist die Frage, ob das Ergebnis tatsächlich mehr Profitabilität mit sich bringt, das wird die Zeit jetzt zeigen. Ich glaube, wir als Menschen, ich finde es gut, Systeme zu bedienen, aber jetzt nicht zu bedienen, jetzt in dem Sinne, ich mache die Einstellung, sondern ich möchte, dass wir strategischer werden, ne? Dass ein Revenue Manager oder Distribution profitabel. Du bist der Pilot im Cockpit. Ja,
also nicht blind blind übernehmen, sondern...
Absolut nicht. Also damals hast du einen Preis gemacht, heute fragst du dich, hat die KI den Preis richtig gemacht? Ne? Also wie hat sich die Aufgabe geändert? Ich möchte keine KI kontrollieren. Das ist das, was für mich Worst-Case-Szenario ist. Sondern für mich ist wichtig, die Systeme machen das, werten das aus, das können die viel besser als wir. Aber diese Strategien setzen, ich hoffe, dass wir viel mehr wieder denken, nachdenken, Strategien setzen, ob Auswirkungen berechnen, also nicht berechnen, ja doch, wir im Revenue schon, aber halt alles in so eine Richtung geht. Ne? Mhm. Viel mehr, ist ein Kanal profitabel, wann wäre der profitabel, bei welcher Rate, so, weißt du, du fütterst Systeme damit und die rechnen dir Szenarien aus. Das finde ich. Das wird toll. Mhm. Und da kriegst du die Mitarbeiter mit. Ich meine, welcher Mitarbeiter möchte denn heute Excel bauen? Ich möchte prompten Bau fertig. Ja, ich möchte das und hier. Und dann am besten sollte er das schon aus meinem Gehirn rauslesen, wenn ich den Computer aufmache. Mhm. Das wäre so mein Wunsch. Und ich glaube, ich hoffe, dass viele das auch so wollen bei unserem Team. Das wird super spannend die nächsten Jahre. Weil wir stehen ja gerade mal am Anfang. Also ich freue mich drauf. Und ich habe auch keine Angst, dass die KI uns da irgendwie... Wird in eine andere Richtung gehen. Und wir können es ja immer noch steuern. Ja. Ne? Vielleicht wird er naiv, aber nö. Ich freue mich drauf.
Muss so sein.
Was hast du, Isa?
Ja, bleibt spannend. Ich bin gespannt, inwieweit das irgendwann mal reguliert wird. Das fehlt mir ein bisschen. Ich glaube, da hattest du mit Markus Luther, ganz liebe Grüße, auch schon mal geredet.
Ja.
weil das alles noch relativ in der Schwebe ist und momentan irgendwie noch jeder machen kann, was er möchte.
Sie Woodstock
gerade. Ja, aber nur ob das auf Dauer so gut ist.
Nur ohne. Mal mit Drogen, mal ohne.
Also ich denke mal, so wie jetzt der Stand, das ist das alles noch vertretbar, aber auf kurz oder lang muss das reguliert werden.
Da sagen ja andere wieder, nee, auf gar keinen Fall, lass das auch erstmal laufen.
Ja, dann sind wir schlauer.
Ja. Ja, so war das mit ganz vielen anderen
Sachen. Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob das so
ein guter Ansatz ist. Sind wir.
Ja, da kann man sich drüber streiten. Also ich hätte persönlich gerne eine KI, die Unkraut zupft zu Hause. Das haben sie immer noch nicht gekriegt.
Aber und dann gut. Den Hund ausführen machst du noch selber, ne?
Das super gerne. Aber dieses Unkraut zupfen, warum gibt es dafür nichts? Das verstehe nicht.
Weil du siehst, was du gemacht hast. Das ist schön.
Mhm. Ja.
Komm ich. Nein.
Macht total Spaß.
Wie nehmt ihr die Leute in der Digitalisierung mit?
Ich glaube, alle wollen, also zumindest bei uns im Team, ne, alle wollen, alle sind super gehypt und wollen.
Gut, Mania ist natürlich jetzt auch eine andere.
Ach nee, ich höre das tatsächlich aus, auch von Wettbewerbern, ja? Und okay. Ich höre das von aus anderen Branchen. Also das ist überall gerade. Ich meine, dir wird ja super viel versprochen. Und klar, willst du was vom Kuchen abhaben und du willst es halt irgendwie auch leben. Du hast, Angst ist ein schlechter Begleiter, aber du möchtest ja auch up-to-date bleiben. Mhm. Weißt du möchtest ja auch nicht zurückfallen und dann heißt es irgendwann, auch den Trend habt ihr leider verschlafen. Ja, also wir müssen ja auch wettbewerbsfähig bleiben. Ja. Als Menschen, als Mitarbeiter, als Firma und ich meine, es wird kommen. Die Frage ist, wie regulieren wir das Ganze? Und da sind wir tatsächlich, wir fangen damit an, aber ist jetzt, du hast die externen Provider, die natürlich da alles schon mitmachen, mit der Datenverarbeitung und dann kriegst du es zurückgespielt. Aber die Leute wollen schon, also bei uns im Team. Und das geht durch alle, ne? Durch alle Kulturen. Wir sind ja Multikulti, durch alle Altersschichten, durch alle Geschlechterrollen. Also es ist klar, du hast manche, die sind ein bisschen affiner und dann manche, die sind halt weniger affin, aber jeder möchte halt weg von dieser Monkey-Arbeit, ne? Also diese blöde, wir kopieren von links nach rechts, möchte keiner.
Ja, ne? Aber ich denke, da haben wir auch einen guten Mix im Team. Also wir haben eben die sehr affinen Kollegen, die das dann vortesten. Und wenn wir ungefähr einen Plan haben, wie wir das im Team integrieren können, dann stellen wir das vor und dann wird das von allen getestet. Dann gibt es Feedback. Also auch hier wieder die Kommunikation ist halt wichtig. Und sich die Zeit dafür auch nehmen. Wir sagen dann auch ganz klar, dann nehmt euch die Zeit dafür und testet das und probiert es aus. Anders lernt man es nicht.
Ja, anders lernst du es nicht. Du musst es testen. Ne?
Grundkonstrukt steht ja so, dann kann man das ja halt nebenbei weiterlaufen lassen.
Ja, achso, ja, das wird interessant werden. Oh, lass uns in einem Jahr nochmal sprechen oder zwei.
Ach, das machen wir bestimmt.
Machen wir, ja.
Also die Sand und sonst wie Laster rollen hier noch rum. Ein Flugzeug hat auf den großen Airport ist hier gestartet, was wir mitbekommen haben. Und wir sind eine spannende Reise gegangen durch die Mania-Welt zum zweiten Mal. Ich habe auch ein bisschen, bin ja so ein Generalist, habe ja von den Sachen so nur so sekundär Ahnung, aber habe da auch wieder einiges so mitgenommen. Ich danke euch.
Wir danken dir.
Für eure Zeit.
Danke, dass wir da sein durften.
Ja, und jetzt wird es auch langsam so ähnlich wie bei Philipp von Botmann und meinem Podcast seiner Zeit. Langsam kriegen wir so die 45 Grad hier. Von daher, dir gefällt das.
Ja, für mich ist
Nein, war sehr, sehr schön. Ich freue mich auf das Ergebnis. Das ist immer auch spannend, wenn du es nochmal anhörst. Ne? Ja. Ich bin natürlich auch mal konzentriert. Da muss man aufpassen, dass ich ja alle Mädchen hier im Zaum halte. Ne? Und
ja.
Vielen Dank.
Danke.
Und tschüss.
Tschüss.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.